Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel ZIA Podcast, Audible Women in Science and Humanities. ZIA ist unser Wissenschaftlerinnen-Fellowship aus dem Zeitverlag und wir haben 25 ausgewählte Top-Wissenschaftlerinnen vor ihrer ersten Lebenszeitprofessur. Und wenn wir die sowieso schon als Fellows in unserem Programm haben, haben wir gedacht, dann können wir auch von Ihnen hören und deshalb diesen Podcast gegründet. Das heißt, es geht um tolle Forschung, spannende Projekte über alle Disziplinen hinweg von tollen Wissenschaftlerinnen. Mein Name ist Hanna Prohner und ich bin Ihre Host dieses Podcasts. Und heute haben wir eine ganz spannende Forscherin aus der Biochemie da. Evangelia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich doch erstmal vor. Wer bist du und was machst du?
Hallo, wie schon gesagt, ich heiße Evangelia Nathanael. Ich komme ursprünglich aus Griechenland und ich bin Biochemikerin und ich arbeite am Max-Delbrück-Center hier in Berlin an die Biochemie.
Mhm. Und was ist dein Forschungsgebiet?
Ich arbeite an die Strukturbiologie, das ist eine Unterkategorie der Biochemie, wo wir versuchen, die Strukturen von biologischen Makromolekülen, also die DNA oder Proteine oder deren Komplexe herauszufinden, um deren Funktionen besser verstehen zu können.
Mhm. DNA hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, Proteine auch, komplizierte Eiweißbausteine, dann hört's aber auch schon auf bei mir, muss ich gestehen. Was hat dich so an diesem Forschungsfeld fasziniert und was hält dich vielleicht bis heute dabei?
Es geht genau darum, was du auch gesagt hast, dass es erstmal sehr kompliziert sich anhört und dass halt diese Makromoleküle zum Teil, das hat auch das Wort Makro drin, die können sehr groß werden, vor allem wenn sie aneinander binden, um eine Funktion in der Zelle so zu Ende zu bringen. Und dabei brauchen wir aber trotzdem viele Details, um diese Prozesse zu verstehen. Und was ich sehr an der Strukturbiologie mag, ist, dass man genau wirklich so sehr reinzoomt sozusagen, auch bei der Biochemie allgemein, dass man nicht an dem System bleibt, sondern ganz eng reinzoomt zu den einzelnen Aminosäuren, zu den einzelnen Atomen manchmal sogar, um herauszufinden, dass der Mensch letztendlich aus so vielen Maschinen gebaut wird, dass wir trotzdem als Organismen ja aus Atomen bestehen. Und man kann diese Details sehen und wie die einzelnen Atome miteinander interagieren, um letztendlich einen ganzen Organismus zusammenzubringen. Ich finde das absolut faszinierend, in was für ein Detail so die Mechanismen reingezoomt werden können und dass der Mensch quasi eine perfekte Maschine ist, die aus vielen kleineren Maschinen gebaut wird.
Du kannst diese Faszination auch total transportieren. Was ist denn die konkrete größte Errungenschaft, die deine Forschung so mit sich bringt? Also was kann man damit tun?
Es gibt zwei Kategorien in der Strukturbiologie. Die erste ist so Basisforschung, würden wir halt sagen, zu versuchen zu verstehen, wie sind diese Maschinen überhaupt? Mhm. Ein typisches Beispiel ist Covid. Wie gibt es diese Proteine, die an der Außenseite von dem Virus sind? Viele haben vielleicht ein Video gesehen, wie es so wie eine Kugel ist, wo Sachen rausstecken. Das sind Proteine. Und es war nicht einfach so, dass jemand sich ausgedacht hat, wie diese aussehen, um sie in dieses Video reinzumachen, sondern jemand hat die Struktur gelöst. Und das war Strukturbiologie. Das ist ein Beispiel, also einfach um Sachen aus Prinzip zu verstehen. Das wäre Basisforschung. Der zweite Fall wäre dann halt entsprechend Antibiotika, also allgemein Medikamente, aber unter anderem auch Antibiotika zu finden, die diese Funktionen stoppen. Und man muss ja die genaue Form von diesen Proteinen wissen, um zu wissen, was für einen Schlüssel kann ich da reinstecken, um es zu stoppen. Mhm. Das ist auch sehr wichtig für die Medikamentenentwicklung.
Ja, das heißt, da begegnet uns deine Forschung eigentlich im Alltag, ohne dass wir es vielleicht sofort merken, da ist Strukturbiologie drin, nämlich genau in Medikamenten.
Genau, also in meinem konkreten Fall, ich arbeite mit mitochondriellen Proteinen gerade. Ich habe vor 2 Wochen meine Doktorarbeit abgegeben.
Oh, wow. Das ist ja immer das, wo man denkt, erstmal geschafft, ne?
Erstmal geschafft, genau. Ich habe mich auch sehr gefreut. Auch perfektes Timing jetzt mit dem Wetter. Gerade haben wir sehr schönes Wetter seit 2 Wochen.
Genau, wir sind Mitte August, muss man dazu sagen.
Ich mache zum Beispiel Basisforschung. Also das Protein, mit dem ich arbeite, ist sehr wichtig dafür, dass Mitochondrien die richtige Form haben, die wir alle aus den Textbüchern kennen. Also an sich werden keine Medikamente dafür entwickelt, aber man fragt sich auch einfach, ja, wieso sehen Mitochondrien so aus? Mhm. Diese Proteine spielen eine Rolle dafür, aber wir wissen nicht, wie diese Proteine das genau machen. Und das versuchen wir gerade herauszufinden, weil wir als Menschen neugierig sind, wieso wir so sind, wie wir sind.
Mhm. Das ist ja auch ganz oft so, also gerade auch während der Pandemie ist ja die Grundlagenforschung und die Basisforschung von jahrzehntelanger Arbeit dann notwendig gewesen für ein Problem, was man vor 20 Jahren vielleicht noch gar nicht als Problem gesehen hat, weil es noch nicht da war. Was war denn vielleicht für dich der schönste oder überraschendste Moment in deiner wissenschaftlichen Laufbahn bisher, außer wahrscheinlich die Abgabe deiner Doktorarbeit?
Ja, es kam zum Teil schon vor der Abgabe der Doktorarbeit. Es war diese Strukturen, von denen ich rede, die werden zwar in individuellen Forschern in Laboren gelöst, aber die werden natürlich von anderen Laboren validiert, damit wir wissen, dass alle Strukturen, die öffentlich zugänglich sind, wirklich so mit richtigen Methoden erfasst worden sind und validiert worden sind und so weiter. Und dafür gibt es eine Datenbank. Und wenn man eine Struktur löst, muss man diese Struktur in der Datenbank hochladen. Und es war schon ein großer Moment für mich, meine erste Struktur da hochzuladen, zusammen mit hunderttausenden anderen Strukturen, die über die letzten, ich denke, die PDB existiert seit 60, 70 Jahren jetzt. Es war schon dieses Gefühl von, wow, ich bin eine echte Strukturbiologin, jetzt ist meine Struktur noch mit dabei. Und es war noch schöner, dass man kriegt dann auch einen Code und meiner war 9QWR, also 9 Queer, fand ich lustig als Queer-Person auch diesen Code dann zu bekommen, weil das kompletter Zufall ist, was man bekommt.
Ah, okay.
Ich dachte mir, okay, ich belong jetzt, ich gehöre zum Field und der Field gehört auch zu mir irgendwie.
Welche Rolle möchtest du denn selbst in der Wissenschaft künftig spielen? Siehst du dich weiterhin als Forscherin? Willst du den Weg da weitergehen? Willst du eine Professur anstreben? Siehst du dich auch als Netzwerkerin? Siehst du dich vielleicht als Wissenschaftskommunikatorin, als Vorbild für andere? Wo genau siehst du deinen Weg?
Ja. Wie gesagt, ich habe gerade abgegeben und sprich, ich war auch jetzt im CIR-Netzwerk im letzten Jahr von meiner Doktorzeit, was auch für mich extrem gut gepasst hat, weil es eine Zeit war, wo ich mich ganz intensiv genau mit dieser Frage auseinandergesetzt habe. Deswegen, ich denke, ICIA war auch sehr inspirierend für mich, als Netzwerk darüber nachzudenken, ich könnte wirklich auch langfristig in der Wissenschaft eine Rolle spielen und mich da vorstellen zu können. Also ich würde schon gerne weiterbleiben in der Wissenschaft. Das macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, ich habe das relativ klar gemacht. Der Bereich gefällt mir total und der Alltag im Labor ist etwas, was mein Leben schon sehr, sehr schön macht, dass ich dafür bezahlt werde. Ist noch schöner.
Was macht das so schön im Labor? Also erzähl doch mal für jemanden wie mich, der eher ins Büro als ins Labor geht. Was ist da so spannend?
Ich mag es sehr zu vergleichen damit, wie ist es zu kochen. Also ich finde, Laborarbeit ist sehr wie Kochen, dass man halt da steht und die ganze Zeit Sachen, schneiden tut man nicht unbedingt, aber es ist das Äquivalente davon. Also man mischt Sachen zusammen, das korrekte Ratio, man schreibt alles auf, man hat ein Rezept und die Anfangsprodukte und die Endprodukte mögen sehr unterschiedlich sein. Aber das Ende ist natürlich immer schöner, wenn es klappt.
Ja.
Und wenn es nicht klappt, dann weiß man, was falsch gegangen ist. Aber ich mag es sehr zu stehen, aktiv zu sein, Sachen mit meinen Händen zu machen, Ergebnisse zu analysieren. Und was ich am meisten im Labor mag, ist die Kreativität. Also man verwendet ja nicht nur alte Rezepte, man macht sie auch nochmal besser oder man nimmt ein altes Protokoll und verwendet es dann oder ein altes Experiment und verwendet es für ein neues Protein und man findet die ganze Zeit neue Sachen heraus. Aber diese Freiheit und diese Kreativität von alte Dokumente oder Informationen nehmen von der Literatur und sie dann für ein neues Protein anzuwenden und komplett neue Sachen herauszufinden, ab einem Punkt realisiert man auch, man weiß einfach über dieses Protein oder über, das, worüber man halt forscht, du weißt einfach so viel über dieses eine sehr kleine Ding. Mm. Und manchmal weißt du auch komplett neue Sachen, die sonst niemand auf der Welt kennt. Und ich finde das so ein schöner Weg, den Alltag zu verbringen, halt aktiv denken, kreativ denken, kritisch denkend, Ich finde das eine wunderschöne Kombination für mich und es passt für mich persönlich sehr. Es gibt andere Leute, die halt lieber am Computer arbeiten. Dafür gibt es auch Computational Biology, das ist auch eine Option. Aber für mich, ich bin schon ein sehr aktiver Mensch. Ich mag es rumzulaufen und halt 20.000 Schritte nur durch die Arbeit zu machen.
Klingt nach der guten Sache. Ich verstehe deine Faszination. Was würdest du einer jungen Frau mitgeben, die jetzt gerade so am Beginn ihrer Karriere steht? Vielleicht überlegt, soll ich ein PhD anfangen oder überhaupt einen Master machen? Also vielleicht noch vorher, soll ich in die Wissenschaft gehen? Was könnte sie von dir mitnehmen oder lernen, wo du sagst, das muss man vielleicht wissen oder sollte man wissen oder kann man vielleicht beachten?
Oft wird in diesem Szenario gesagt, man sollte sagen, oh, hab Mut, es könnte schwierig sein, aber doch könntest du es schaffen. Ich bin schon relativ stark dagegen zu sagen, Frauen sollten den Mut haben, die Wissenschaft zu machen, als ob die Wissenschaft an sich was negativ Konnotiertes für Frauen haben sollte. Finde ich es nicht unbedingt der Fall. Und so negativ anzufangen, präokkupiert uns mit dieser Aufgabe, als gäbe es was Schlimmes inhärent. Was ich eher hätte damals, als ich angefangen habe, wäre Inspiration und Vorbilder, historische Vorbilder auch, aber auch Repräsentation aktiv in den Instituten, mit denen man auch direkt interagieren kann. Und es war schön, während meines Bachelors, mein Bachelor habe ich hier in Berlin gemacht an der FU, Frauen in der Wissenschaft wurden immer zum Vorbild gebracht, obwohl das historisch vielleicht nicht der Fall war. Und die wichtige Rolle von Frauen in der Wissenschaft wurde immer so unterstrichen, außerhalb der Geschichtebücher. Solche Vorbilder zu finden, wenn sie noch leben und wenn sie noch aktiv in der Wissenschaft ist, auch mit denen einmal auszutauschen. Ich hatte die Erfahrung, dass die Leute, die man am interessantesten findet, die machen so den größten Eindruck auf einem, die können manchmal auch die nettesten sein. Und deswegen würde ich schon empfehlen, so Inspiration zu suchen, Vorbilder zu suchen, versuchen mit denen zu reden oder wenn sie historische Personen sind, so viel wie möglich über sie herauszufinden. In meinem Fall war das zum Beispiel Dorothy Crawford Hodgkin, eine extrem wichtige Kristallographin und Strukturbiologin und ihr Leben hat mich immer sehr inspiriert und fasziniert.
Ja, super. Das ist ein super Tipp, weil es nicht so generisch ist zu sagen, habt Mut, sondern sucht euch Vorbilder aktiv und wenn sie noch leben, geht auf sie zu. Also
ja, die freuen sich normalerweise genau darüber.
Genau.
Die können manchmal wirklich die nettesten Menschen sein und die sagen auch, ja, sagt mir gerne Bescheid, wie es weitergeht. Und man sagt immer, ja, ihr solltet netzwerken und ihr solltet Verbindungen aufbauen, aber das muss nicht unbedingt, also es kann professionell und persönlich sein gleichzeitig. Es muss nicht professionell und komplett unpersönlich sein.
Ja, es ist wirklich ein schöner Rat. Ich nehme jetzt den Ball auf, den du eben quasi selbst gespielt hast. Wer von dir mehr wissen will, kann ja einfach auf dich zugehen oder auf uns zugehen. Wir stellen den Kontakt her. Mehr Informationen über dich stellen wir in den Shownotes zusammen, dass man auch ein bisschen was über deine Forschung nochmal sich anschauen kann. Vielen Dank für die Einblicke in deinen Werdegang und in deine Forschung. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden von dir noch viel hören.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Dankeschön.
Das war ZIA Audible Women in Science and Humanities. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie uns weiter. Und alle Informationen zu den Gästen und auch wenn Sie eine Expertin suchen, hier im Rahmen von Strukturbiologie, melden Sie sich bei uns oder bei den Gästen direkt. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.